Vielleicht kennt ihr die Situation von früher, von ganz, ganz früher. Turnunterricht, Sportunterricht und es wurden Gruppen gebildet und es war dann so, dass immer die Cracks vorne standen, die durften sich dann raussuchen, wer zu ihnen in die Mannschaft kommt. Und es gab immer, immer die gleichen, die dann am Schluss eben zugewiesen wurden. Ja, und die eine Seite war voll mit Leuten und die andere, da standen nur noch die Loser. Mein heutiger Gast ist so einer, der das erlebt hat und auch offen darüber spricht, wie das ist, als jemand zu gelten, der es zu nichts bringt, der ausgelacht wird, der gemobbt wird. Das sind Themen heute von dieser Sendung, das ist der Hammer. Also er wurde verprügelt, auch zu Hause in eine Badewanne mit eiskaltem Wasser zur Bestrafung, weil er wieder nicht die richtigen Noten mitbrachte. Er wollte freiwillig ins Heim, weg von seinen Eltern, auf der Suche nach einem Vater, der ihn liebt und der ihn umarmt und der ihn mal lobt, kam man natürlich an Typen, die nutzten ihn nur aus und schenkten ihm Pommes und da irgendwas, ließen ihn mitfahren auf dem LKW und dann wurde er vergewaltigt. Natürlich spricht da Mann nicht besonders gerne und ein Mann spricht auch nicht gerne darüber, dass er Schläge bekommen hat zu Hause und dass er nicht vom Vater geliebt wurde, aber da ist eine Sehnsucht in einem drin und um diese Sehnsucht und dass diese Sehnsucht erfüllt wird, da geht es in diesem Beitrag.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Weil
ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Du siehst hervorragend aus. Ja. Wie im Fernsehen.
Wie im Fernsehen. Okay.
Ja, also geboren bin ich 1965 in Flensburg. Die ersten Erinnerungen, das war eigentlich die große Reise mit meiner Mutter. Mein Vater war Seemann. Dann ging es los, Amsterdam mit dem Flugzeug und dann weiter nach New York und aufs Schiff. Und mit dem Schiff dann von New York über Boston nach Kanada, also nach Montreal und wieder
Warum
zurück.
Das? Wieso diese Reise?
Ja, weil mein Vater uns mitgenommen hat.
Ach.
Und der Hammer war, das hat alles die Reederei bezahlt. Also Flug und Aufenthalt auf dem Schiff und was weiß ich, hat alles die Reederei.
Ja, das glaube ich, dass das noch im Kopf drin ist. Ja. So
und dann
Wahnsinnsreise macht.
Sind wir von Montreal wieder zurück nach New York und dann durch den Panama-Kanal nach Australien. 5 Häfen in
Australien.
Wie
alt warst du da?
Da war ich 5. Und das weiß ich eigentlich noch, also da habe ich noch unheimlich viele Erinnerungen dran, weil ich habe noch viele Dias.
Die guckst du immer wieder an.
Und die gucke ich ab und zu mal wieder an, klar. Und Australien, dann 5 Häfen und dann wieder zurück nach New York mit dem Schiff. Und
wie lange warst du da unterwegs?
Ein halbes Jahr.
Die einen machen die Weltreise mit 55 und du machst mit 5, ne?
Na ja, klar.
Ja. Gut.
Ich habe schon hinter mir, was andere noch vor sich haben.
Okay.
Naja, und dann mit dem Flugzeug wieder zurück und dann war ich ja 5:30 und dann ging ja die Schulzeit dann so langsam los. Und das war für mich dann auch das schönste Erlebnis in meiner Kindheit. Und dann war meine Kindheit auch zu Ende.
Warum? Also,
weil ich wurde dann eingeschult und mein Vater war ein Leistungsmensch. Also ich hatte gefälligst Einsen zu schreiben, am besten mit 75 Sternchen. Und der Typ bin ich aber nicht, nie gewesen und bin ich heute immer noch nicht. Und da bin ich auch sehr froh drum. Aber damals war es eben für mich so schrecklich, dass mein Vater immer wieder Gewalt
hat mich tyrannisiert?
Ja, hat mich geschlagen, tyrannisiert.
Ach. Hat dich auch lächerlich gemacht. Ja. Aus dir wird nichts.
Genau.
Also diese ganze hohen Phrasen.
Ja, nicht nur so aus mir wird nichts, sondern du bist ein Versager, du bist nichts wert, du bist ein Taugenichts. Und immer und immer und immer und immer wieder. Aber er war ja nicht immer da. Er fuhr ja dann auch wieder los. Und dann war meine Mutter ja da. Und da war ich der Chef im Ring. Und da habe ich dann das Leben bestimmt. Aber nur so lange, bis mein Vater wiederkam. Das war ein Rauf und Runter. Rein in die Kartoffeln, raus aus den
Wie war dein Vater zu deiner Mutter?
Ja, solange sie das mitgemacht hat, was er wollte, war er ein guter Ehemann. Aber ansonsten, glaube ich, war sie auch froh, dass er dann auch wieder weg war. Weil das war auch nicht so toll.
Prägend.
Nö, das war auch immer Druck. Und immer. Meine Mutter hatte einen Augenfehler, sie konnte nicht gut gucken. Und wehe, da war irgendwie noch ein Fleck auf dem Teller oder irgendwas. Dann
Ach, so heftig war der.
Gab es Riesentheater. Ja, das ging so schrecklich weiter, bis ich so ungefähr 11, 12 war, dann habe ich das Weglaufen gelernt. Ich konnte das nicht mehr aushalten.
Du bist von zu Hause weggerannt?
Ja.
Und wurdest von der Polizei gesucht?
Genau.
Aufgegriffen?
Ja.
Zurückgebracht?
Ja. Und das allererste Mal habe ich unter einer Brücke an einem Bach gelegen. Und meine Eltern sind mit dem Fahrrad oben drüber gefahren und haben meinen Namen gerufen. Und das war ein Triumph für mich.
Und du hast gedacht, ich nicht?
Genau.
Wie alt warst du da? 12?
Ja, so 11, 12.
Okay, und dann fing die Vagabundiererei an wahrscheinlich, ne?
Ja, das ging dann 30 Mal hat mich die
30?
30 Mal hat mich die Flensburger Polizei artig wieder nach Hause gebracht. Ja, wenn ich nach Hause kam, dann gab es für mich
die Hölle.
Kalte Badewanne, halb voll, eiskaltes Wasser, Schläge, Stubenarrest. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal eine Ohrfeige gekriegt habe. Da habe ich am nächsten Tag alle 5 Finger auf meiner Wange gesehen. Und damit musste ich in die Schule gehen. Und dann war ja klar, dass ich das Gespött der Schule bin.
Dann warst du da der Depp.
Genau.
Auf gut Deutsch.
Ja, ich war der Außenseiter. Ja. Ich war der, den man beim Fußballspielen zuletzt gewählt hat. Ja, so war's.
Okay, 12.
Ja.
Schrecklich.
Kinderheim.
Himmel, Hölle.
Genau. Eine Dame vom Jugendamt hat sich angekündigt. Und jetzt stell dir vor, jetzt bin ich dann, sitze ich da bei meinen Eltern im Wohnzimmer, bestens angezogen, die Haare gestylt. Jetzt kommt die Dame vom Jugendamt zu Besuch. Und meine Eltern wissen gar nicht, können sich gar nicht erklären, dass, wieso läuft der weg? Also, er hat alles. Und das stimmt ja auch. Ich hatte ja auch alles. Ich hatte ein Kinderzimmer, das also glich einer Spielwarenabteilung vom Kaufhaus. Aber ich hatte keine Liebe, ich hatte keine Aufmerksamkeit, keine Wärme, keine Nähe. Also wenn du damals in mein Zimmer gekommen wärst, dann wärst du von Neid erblasst.
Und dann kommt die Frau, du sitzt da, wie vor dem Kirchgang vorbereitet.
Genau. Und dann kommt die Frau und dann konnten sich meine Eltern das nicht erklären. Und sie wusste dann auch gar nicht, was sie jetzt da machen soll oder wie sie damit jetzt umgehen soll mit der Situation. Und ist dann auch irgendwann wieder gegangen und verrichtet der Dinge. So. Aber ich wusste, wohin. Jetzt wusste ich, wohin. So, und dann die nächste Gelegenheit beim Schopf gegriffen und im dichten Schneetreiben bin ich dann zum Jugendamt gelaufen. Und habe gesagt, ich gehe nicht mehr nach Hause. So, und dann musste ich mit meiner Mutter telefonieren, musste ihr das sagen, dass ich jetzt nicht wiederkomme. Und das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich ins Kinderheim gekommen. Und mein Vater musste für mich 135 Mark damals bezahlen an Unterhalt. Und dagegen ist er gerichtlich vorgegangen. Ich bin dann aber 2 Monate später wieder nach Hause gekommen. Und hatte den allerbesten Vater, aber nur für ein paar Wochen. Und dann ging das Elend wieder los. Und dann
wieder abhauen.
Ja, wieder abhauen, wieder Kinderheim. Dann nochmal wieder nach Hause. Und dann das letzte Mal.
Hast du die Bilder noch im Kopf?
Ja. Ich habe mein ganzes Leben im Kopf.
Alles. Und wenn du das so siehst, wenn der kleine Jörg da hin und her, also klein war, schon 13.
Ja. Aber immer. Ja. Das ist, also aus heutiger Sicht kann ich sagen, ist das gut.
Naja, lassen wir mal die heutige Sicht weg, das ist immer genau. So einfach, ne?
Ja, also es ging dann weiter, dritte Mal Kinderheim
und
endgültig, das Gericht hat meinem Vater dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen. Fürs Sorgerecht war es zu spät, weil da war ich ja schon so 16, knapp 16 Jahre alt und bin dann im Kinderheim geblieben, wie als kleines Kind schon oder wie als Kind war ich dann im Flensburger Stadion bei einem Landesligaspiel von Flensburg 08.
Hast du geguckt als Zuschauer?
Ja, klar. Und da habe ich dann einen Mann kennengelernt und der war ganz nett, der war ganz gut. Ganz cool so und ja, Bratwurst bezahlt, was zu trinken bezahlt.
Also endlich mal das, was, wonach du dich gesehnt hast eigentlich.
Genau, oder? Der hat sich Zubindung, um mich gekümmert, der hat sich um mich gekümmert, der hat sich weiter mit mir getroffen, der hat sich mit, um mich gekümmert.
Ja.
Der hat alles Mögliche hört sich nicht gemacht. Cool an. Nee, das nahm dann auch ein böses Ende. Dann ging das los mit LKW-Fahren und mit Mitfahren. Also ich durfte dann mit ihm mitfahren. Er hat beim Getränke-Großhandel gearbeitet, hat dann da Bierkisten ausgeliefert und ich war dann dabei und ich verdiente auch mein Geld. Also hat mir dann immer ein bisschen was gegeben, mal 10 Mark, mal 20 Mark. Und eines Tages waren wir dann da im Betrieb und dann war so Leergutkisten, palettenweise hochgestapelt und der riss sich an mich und küsste mich auf den Mund und wollte mich so richtig an sich ziehen und da bin ich dann wieder weggelaufen. Ich war völlig fertig. Ich habe gedacht, was macht er da? Was ist das?
Mit 13.
Ja, ja. Was wird das hier? Ne? Und da ging das Spiel dann los und das ging dann insgesamt 8 Mal bin ich auf solche Männer reingefallen. Und das ging dann 8 Mal so.
8 Mal heißt
8 Männer habe ich kennengelernt, die dann immer mein Vertrauen erschlichen haben und dann ja, mich sexuell missbraucht haben. Das, ich kann dir von der allerletzten Geschichte erzählen, das war dann tatsächlich auch eine Vergewaltigung. Da habe ich dann eine Kochlehre abgebrochen inzwischen und konnte da als Koch arbeiten in so einer Gaststätte. So ein paar Pommes machen und mal eine Currywurst machen, das war ja jetzt nicht so schwer. Und der Mann, der Geschäftsführer, hat zu mir gesagt, so nach der 3., 4. Woche, ich könne ja auch bei ihm schlafen, das wird heute Abend spät. Und
gingen da nicht die Warnlampen an?
Ja, oder? Gar nicht, weil ich habe ja gesucht.
Du warst immer auf der Suche nach, ja,
nach
Vater?
Nach dem Papa, dem, der mir die Aufmerksamkeit gibt, nach dem, mit dem ich quatschen kann, nach dem, wo ich mal auch mal meine Probleme loswerden kann, wo ich mal.
Und dass ich nicht in die kalte Badewanne reinschmeißt und, genau.
Und mich schlägt.
Und dich schlägt und sagt, du bist der letzte Arsch. Und
ja, genau. Nach dem habe ich immer wieder gesucht. Immer und immer und immer wieder. Und ich habe es nie gefunden.
Also und dann gingst du mit diesem Geschäftsführer.
Völlig, das war, wir hatten ja ein geschäftliches Verhältnis. Also das war ja für mich, war das ja. Ja, das war ja schon so ein bisschen Freundschaft. Und dann ging es los. Und dann.
Da kann man auch nicht sagen, wie blöd bist du eigentlich, checkst du das nicht?
Nee.
Denn die Sehnsucht ist viel größer, als dass man das rational begreift. Ja, ja. Man sehnt sich nach Anerkennung vom Papa.
Nach dem, der mich mal in den Arm nimmt, ohne was zu fordern.
Genau, und nicht sagt, du bist das Letzte.
Ja, genau.
Völlig klar, kein Vorwurf, das geht nicht.
Dann ist er irgendwann eingeschlafen und ich habe mich dann ganz leise angezogen. Und bin dann so, ich weiß nicht, einen langen Korridor bis zur Tür. Und Gott sei Dank, wirklich danke Gott, dass der Schlüssel gesteckt hat in der Tür. Weil er war schon auf dem Weg hinter mir her. Und ich konnte die Tür aufmachen, konnte da raus und das Treppenhaus runter. Und
der hinterher.
Und der hinterher, splitterfasernackt, ist der hinter mir hergelaufen. Ich bin dann aber weg. Und das habe ich dann meiner Mutter erzählt. Ich bin dann nach Hause und habe es meiner Mutter dann gesagt mit der Vergewaltigung. Und meine Mutter hat gesagt, geh schlafen.
Wie das, ist? Also, du kommst nach Hause und du sagst deiner Mama, pass auf, mich hat gerade einer vergewaltigt.
Genau, ja.
Und sie sagt?
Geh schlafen. Tja, ich habe nichts damit zu tun. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist mir zu viel.
Hart formuliert, das passt ins Schema.
Drüber, rede nicht drüber. Das war's dann. Und da habe ich beschlossen, an dem Tag habe ich beschlossen, ich werde da nie drüber sprechen. Nie in meinem Leben werde ich darüber reden.
Wie kam es zur Veränderung? Wir müssen jetzt einen großen Sprung machen.
Wir müssen einen großen Sprung machen, ja, dann springen wir mal. Also, ich bin, die große Veränderung fand statt. Ich war dann irgendwann mal beim Deutschen Roten Kreuz. Da war eine Kameradin, die erzählte mir, dass sie einen Hauskreis hätte und an irgendeinen Jesus glauben würde. Und ich habe gesagt, gut, dann stell mal dein Haus in Kreis und glaub an deinen Jesus, aber lass mich damit bitte in Ruhe.
Danke fürs Gespräch.
Genau. Und habe dann einen Freund von mir getroffen, Wochen, Monate später, der mich dann zum Essen eingeladen hat. im Hertie-Kaufhaus und gesagt hat, hier, Mensch, lass uns mal was essen gehen. Und dann erzählt er mir auch von Jesus. Und da habe ich gedacht, so, sag mal, Flensburg hier, haben die ja irgendwie Drogen genommen oder was, war so lebendig. Das war er. Und er hat das, so seins hat er da rübergebracht. Und das hat mich dazu gebracht, mich zu bekehren, das erste Mal mich zu bekehren. So, und dann.
Was heißt bekehren?
Ja, also ich habe dann gebetet, dass Jesus in mein Herz kommt und dass Jesus eigentlich so mein Leben mal so in seine Hand nimmt. So irgendwie, so vorstellen konnte ich mir das auch nicht, aber das war mal ein Anfang. Das
hat dich fasziniert, wie die
ja,
an Jesus glauben.
Genau.
Ah, okay.
Und dann bin ich in eine Baptistengemeinde gekommen, da bin ich dann auch getauft. Und das ging dann so lange, ging das gut, bis mal jemand meinte, ich bräuchte eigentlich einen Seelsorger. Und mir auch einen Seelsorger besorgt hat. Und der gute Mann kam aus Offenburg. So. Und mit dem nahm ich dann Kontakt auf und führte Gespräche und sehr gute Gespräche und auch sehr schlechte Gespräche.
Wieso meinte einer, du brauchst einen Seelsorger?
Ja, weil ich...
Was, ein Seelsorger ist, wie kann man sich das vorstellen, einer, der zuhört.
Einer, der zuhört, ja.
Und
einer,
mit
dem man mal sprechen kann, genau.
Ja, der nicht gleich Vorurteile hat,
genau.
Sondern der...
Aufgrund der Geschichte mit meiner Mutter, dass ich nicht mehr darüber sprechen wollte, hat mich in eine Depression geführt, in eine schwere Depression. Und ich habe dann auch einen Selbstmordversuch hinter mir. Ich habe mich versucht, mit 9 Tabletten mir das Leben zu nehmen. Und bin außer Haus gegangen mit diesen 9 Tabletten, schon leicht benommen. Und eine Straße überquert, so eine Ausfallstraße in Flensburg überquert. Und dann letztendlich bin ich gelandet in einem Gebüsch, bewusstlos und 30 Minuten vor meinem Tod.
Also du liefst quasi unter Drogen?
Ja, also mit diesem Psychopharmaka-Zeug im Kopf.
Zeug,
ja. Über die Straße und bin dann bewusstlos in ein Gebüsch gefallen, 2 Meter unterhalb vom Straßenniveau habe ich gelegen. Also man hätte mich da eigentlich gar nicht finden können.
Aber?
Aber die Freiwillige Feuerwehr hat Müll gesammelt und festgestellt, dass ich noch recycelbar bin.
Ach. Also, ja. Nicht den gelben Sack, Zeug,
nein,
blöd.
Nicht den gelben Sack und auch nicht in die Kabeltonne, sondern da ist noch Leben drin.
Der lebt noch.
30 Minuten hat er noch.
Da macht man keine Witze, mal.
Ja, 30 Minuten habe ich dann noch zu leben gehabt und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und da bin ich dann gerettet worden. Und dann die Gespräche mit dem Seelsorger und da kam er aus Offenburg und am Ende eines jeden Gespräches hat er immer gesagt, herzlich willkommen in Offenburg. Und ich habe gedacht, was will der? Ne? Ich ziehe hier nicht nach Offenburg, ich wohne in Flensburg, was soll ich in Offenburg? Ne? Aber der hat nicht aufgehört. Der hat nicht aufgehört. 2 Jahre lang hat er immer gesagt, und herzlich willkommen in Offenburg. Und ich habe gedacht, und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll.
Jetzt fahre ich mal da runter.
Jetzt ziehe ich dahin, jetzt mache ich das.
Nur zum besseren Verständnis, ihr habt 2 Jahre lang, 2, 3, 4 wöchentlich miteinander telefoniert.
Ja, genau. Mhm. Ja, das haben wir.
Und dann fuhrst du mal nach Offenburg.
Ja, nee, ich bin dann umgezogen. Ich habe in einem möblierten Zimmer gewohnt. Also ich habe so 5, 6 Kartons gehabt. Das war mein Hab und Gut und vielleicht noch ein Fernseher. Aber das war schon alles. Ich war und bin der Chaot. Und ich habe diesen Chaoten echt lieb gewonnen, der in mir lebt. Und bin dann mit meinem Auto, bin ich dann nach Offenburg gezogen. So, ich bin an einem Dienstagnachmittag in Offenburg angekommen. Konnte dann bei dem Seelsorger und seiner Frau konnte ich dann nächtigen, hatte dann am Mittwoch mein Hausarzt, am Donnerstag hatte ich dann meine Wohnung und am Freitag meine Frau.
Also, oh, ging aber schnell.
Ja, das war so Gottes Timing. Ne?
Und ein Flensburger wird Offenburger.
Ja.
Ging da der Prozess der Heilung dann los? Oder?
Da ging der Prozess. Ja, erst nicht. Also ich habe dann, ich bin 2004 gekommen, habe meine Frau ja dann eben kennengelernt. 2006 haben wir dann geheiratet. Und ich habe dann gearbeitet als LKW-Fahrer bei einer deutschen großen Lebensmittelkette. Im Fleischwerk habe ich da gearbeitet, habe die Läden mit Fleisch beliefert. Und bin dann 2010 zusammengebrochen, so aus heiterem Himmel, so von jetzt auf gleich.
Wie war das?
Schrecklich. Ich hatte keine Kraft mehr, ich konnte nicht mehr.
Warst du auf dem LKW und bist gefahren?
Nee, ich bin zu Hause gewesen, aber ich bin den Tag noch gefahren und bin dann zu meinem Fuhrparkleiter und habe gesagt, sorry, aber ich komme nicht mehr. ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich bin auf. Ich kann nicht mehr. Und dann bin ich zum Hausarzt und der Hausarzt hat mich gleich für 6 Wochen krankgeschrieben. Bin dann zu einer Psychologin gekommen. Und dann bin ich dann, habe ich einen anderen Seelsorger kennengelernt und der hat mich dann unter seine Fittiche genommen, nachdem ich da zusammengebrochen bin. Da ist der Wunsch gereift, nach Haldensteig zu gehen. Und das hatte ich dann meiner Nervenärztin auch so vorgeschlagen und die hat gesagt, das wird nichts. Und ich habe gesagt, ja, das ist schön.
Dir ging es ja bescheiden in dieser Zeit, ganz schlecht.
Ja, mir ging es nicht gut.
Und du hast wahrscheinlich kaum dich artikulieren können und hast gesagt, nur Altensteig.
Ja, Altensteig, ich bin nach Altensteig. Ja. So. Und ich muss dazu sagen...
Altensteig ist was? Eine?
Eine christliche Klinik.
Was für psychische Krankheiten?
Für psychische Krankheiten, ja, genau.
Okay.
So, und dann kam ich nach Altensteig erst für 4 Wochen und dann wurde das aber schnell verlängert auf 6 Wochen. Und 3 Wochen ist nichts passiert. Gar nichts.
Du gingst jeden Morgen zu deiner Gruppen.
Genau. Gruppengespräche,
Therapie, Einzelgespräche, genau. Sport machen.
Bisschen Frühsport machen. Bisschen Spätsport machen. Dazwischen immer ein bisschen was essen. Aber es passierte rein seelisch, passierte überhaupt nichts. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich gehe wieder. Was soll ich hier? Was mache ich hier?
Das Urlaub.
Verschenkte Zeit.
Urlaub im Schwarzwald.
Ja, verschenkte Zeit. Ne? Aber
jetzt
nach 3 Wochen, das war der Mittwoch, die Frau, Gruppentherapeutin, die hat immer gefragt nach drei Farben, drei Autos, drei Essen, drei Getränke, was weiß ich, immer drei waren das. Aber immer so Gegenstände oder...
Und was muss man dann machen?
Ja, das so benennen und dann einfach, was
VW,
einem dazu...
Mercedes, Fiat.
Ja, genau. Und was fällt einem
Ford,
dazu
Gelb,
ein?
Grün.
Ja, was fällt einem dazu ein? Aha. Und an dem Tag, an diesem Mittwoch, hat sie nach Gefühlen gefragt.
3 Gefühle.
Genau. Und ich habe, wie aus der Pistole geschossen kam, Angst.
Erstens Angst, zweitens Angst, drittens Angst.
Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir das angucken will. Und dann habe ich gedacht, ja klar, dafür bin ich ja da. Ne?
In der Gruppe?
Ja, in der Gruppe. Oh, und dann saß eine Gruppe vor mir, wirklich wie so ein Plenum. Und die haben mich mit Fragen gelöchert, also bombardiert. Und da ist in mir eine Wut, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben, die ganze Wut, die ganze Zorn, die ganzen Schmerzen, die ganzen psychischen Schmerzen durch diese psychische Gewalt und alles, das ganze Leben stieg in mir auf und ich habe so gebrüllt und so geschrien, das ganze Haus war mucksmäuschenstill. Und
okay.
Ja.
Nur zum besseren Verständnis, du sitzt da.
Ja.
Und die Therapeutin sagt, bereit, du sagst, okay, was soll auch passieren? Angst. Und dann sind die Teilnehmer in der Gruppe, haben von sich aus Fragen gestellt, die ja deinen Werdegang nicht kannten.
Genau.
Ah, und dann haben diese Fragen in dir diese Gefühle verursacht, dass du ausgerastet bist.
Richtig, ich bin richtig explodiert, wie noch nie in meinem Leben. Aber alles kam raus. Ein Mitpatient hat dann noch so ein Kissen.
Aufs Gesicht gedrückt.
Nein, vor den Bauch gehalten und hat gesagt, wenn es gut tut, schlag zu. Das macht er nie wieder, weil ich habe es gemacht.
Lebt er noch?
Naja, er konnte nach 6 Wochen wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Nein, ganz Spaß beiseite. Das war so. Und dann eine Mitpatientin hat mich dann in ihr Auto gepackt und hat gesagt, wir fahren jetzt in den Wald und gehen jetzt spazieren und ich lade dich dann zum Essen noch ein und komm mal wieder runter und beruhig dich erstmal. Und dann und das habe ich dann auch gemacht und das war ja dann auch ganz gut so. Und dann kam noch eine andere Mitpatientin und ein Mitpatient und die haben zu mir gesagt, wir gehen beten und du gehst mit. Also das war hier kein Wunsch, sondern das war ein Befehl. Das war ein Befehl.
Aha.
Und ich habe dann gesagt, okay, wir gehen beten, das machen wir. Und dann kam sie mit ihrer Gitarre um die Ecke und dann hatte ich eigentlich so im Hinterkopf so, du auf deinen Schramm, habe ich überhaupt keinen Bock. Beten ist okay, aber jetzt hier nicht lange noch. Und das haben wir dann gemacht und dann habe ich wirklich Sturzbäche geheult. Da kam nochmal so dieser ganze Schmerz, kam alles nochmal wieder hoch.
Beim Beten?
Während des Gebets kam das alles nochmal wieder so.
Alles heißt die Vergewaltigung?
Ja, auch alles.
Elternhaus.
Die Vergewaltigung, Elternhaus, Kindheit, alles. Kinderheim, Schläge.
Du hast das nochmal durchlebt?
Ja.
Und zwar Komprimiert.
Genau.
Alles auf einmal.
Alles auf einmal.
Bist du wieder ausgerastet?
Nein, ich, aber der Boden war nass. Und dann sehe ich ein Bild vor meinem geistigen Auge, also ich habe die Augen zu und sehe ein Bild vor meinem geistigen Auge, so ähnlich wie ein Traum. Mhm. Und da steht dieser Jesus am Strand, an sein Kreuz gelehnt und guckt mich an. Und diese 8 Männer sind im Wasser am Ertrinken. Und diese 8 Männer stehen aber jetzt nicht nur für den sexuellen Missbrauch, sondern die stehen fürs ganze Leben. Und was passiert jetzt? Soll ich die Männer retten? Was mache ich jetzt? Und Jesus sagt zu mir, wenn du mir diese Männer, also wenn du mir jetzt dein Leben in meine Hand gibst, dann mache ich dich jetzt frei. So. Und das kann man mit Worten nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Das ist so der Hammer. Das ist so unglaublich. Ich habe diese 8 Männer, ich habe mein ganzes Leben, diesen ganzen Schrott habe ich ihm gegeben.
Jesus.
Ja. Und von einer Sekunde auf die andere war ich von dieser Last frei. Ich habe getanzt, ich hab gejubelt, gelacht. Ich hab,
völlig untypisch.
Ja, völlig unnormal. Ja, also, mein Gut, wir waren ja in der Psychoklinik. Also
da kann man tanzen.
Da kann man auch mal tanzen. Ja. Aber das war so ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl, das alles los zu sein. Und das Gefühl, ich kann jetzt nochmal, ich habe jetzt die ganz große Chance, nochmal anzufangen. Ganz neu, alles nochmal anzufangen. Und das ist auch so gekommen, ich konnte nochmal ganz neu anfangen. Schritt für Schritt.
Darf ich nachhaken?
Mein Leben lernen, ja klar.
Die 8 Männer im Wasser.
Ja.
War das so, dass Jesus die dann gerettet hat oder war das dann gar kein Thema
mehr? Das war kein Thema mehr.
Das war nur ein Bild dafür, dass du frei werden kannst. Also nicht, es geht nicht um Rettung der 8 Männer, sondern Nein. Es ging um Rettung von dir.
Genau. Es ging um mein Leben.
Ja.
Entweder hopp oder top.
Und als du dann gesagt hast, Jesus, ich gebe dir mein Leben, war dann das Bild alles weg?
Das war dann erledigt. Ich war dann frei.
Du warst wieder beim Gitarre spielen und beim Beten.
Genau.
Ja. Aber völlig verändert.
Aber völlig frei.
Ja.
Gerade eben noch bedrückt, geweint, geschrien, getobt und dann plötzlich jubeln, lachen, Freude, Friede.
Wie ging es deinen Begleitern?
Die haben sich wahnsinnig mit mir mitgefreut. Die haben mich in den Arm genommen und wir haben dann weitergebetet und einfach nur noch danke, danke, danke.
Würdest du sagen, das war eine Aktion von Jesus gestartet?
Ja, auf alle Fälle. Alleine die Frage nach den 3 Gefühlen.
Da ging es los.
Ja, das war der Plan Gottes, da jetzt was zu veranstalten an dem Tag, wo ich ja aufgeben wollte. Und so für mich ist das auch aufgeben gewesen. Ich gebe das alles auf. Ich gebe das alles her. Ich gebe alles, mein ganzes Leben, ich gebe es auf. Ich höre auf und mach du. Ich kann es nicht mehr.
Ja, weil das hat ja dich auch, das hat ja dich total ausgemacht.
Ja.
Du lebtest ja immer mit dieser Last.
Ja, ja, klar.
Des vergewaltigt worden Seins,
ja.
Des Zukunftsloses.
Ja, perspektivlos.
Keine Perspektive, genau.
Mhm.
Und dann war es so, dass du die nächsten 3 Wochen an die Aufbauarbeit geleistet wurde.
Ja, genau. Dann,
hast du deine Frau davon erzählt?
Ja, ja, klar.
Wie hat die reagiert?
Die kam mich besuchen und hat einen völlig veränderten Mann vorgefunden. Aber es war schön und es war toll. Und
wenn du darüber jetzt sprichst,
ja,
und diese Bilder siehst aus, ja, der Vergangenheit,
ja,
hinterlassen die noch Schwere oder auch,
nein,
Traurigkeit?
Nein. Nein, gar nicht. Ich bin davon völlig frei. Und ich habe gesagt, das, was ich erlebt habe, das wünsche ich keinem. Aber es gibt viele, viele Menschen, die ähnliche Geschichten erlebt haben. Und ich habe den Weg in die Freiheit gefunden. Und genau das ist mein Anliegen. Das möchte ich sagen. Ich möchte darüber reden, dass es eine Möglichkeit gibt, von dieser Last frei zu kommen.
Wie ist die Möglichkeit oder wie lautet die Möglichkeit? Welche gibt es?
Ja, also derjenige, welche muss schon natürlich klar irgendwo offen sein, bereit sein für Gespräche und ein klein wenig, ganz klein bisschen Vertrauen fassen können.
Denn du hast dann, ja auch gemerkt, wie schwer das war.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber ich hatte ja dieses bisschen Vertrauen und ich hatte ja die Hoffnung, dass es jetzt auch anders wird, dass jetzt endlich mal
ein Schlussstrich gezogen werden kann.
Oder? Ja, und nicht nur das, nicht nur ein Schlussstrich gezogen werden kann, sondern dass ich jetzt endlich mal einen Menschen treffe, mit dem ich mal richtig reden kann und der mich mal so annimmt, wie ich bin. Weil diesen Seelsorger, den habe ich ja, wenn der mir zu dich gekommen ist, dann habe ich den beleidigt. Das mag man sich nicht vorstellen. Und am nächsten Tag ruft der mich wieder an und fragt, na, ist wieder alles gut bei dir?
Wenn jemand jetzt deine Geschichte hört und sich fragt, boah, ich würde am liebsten mal mit diesem Jörg sprechen. Geht das?
Gerne, immer, super, klar.
Also du natürlich hättest da keine Berührungsängste davor, wenn ich jetzt jemand anrufe oder dir eine Mail schreibe. Also machen wir es doch so. Ihr schreibt hierher, schreibt eine Mail, info@lifehouseworld.com. Also die Adresse gibt es ja dann unten. Und ich leite sie weiter. Also noch keine interne draufschreiben, sondern nur, es geht nur um deine Mail oder eine Telefonnummer. Und dann könnt ihr mit ihr sprechen.
Ah ja, klar. Natürlich, immer gerne. Super. Immer gerne.
Würdest du sagen, dass Jesus dich befreit hat aus dieser ganzen, das ist eine rhetorische Frage?
Ja.
Und hast du dich manchmal gefragt, warum das nicht schon 15 Jahre vorher passiert ist?
Nee, das habe ich mich nie gefragt. Also komischerweise, wenn du das jetzt so ansprichst, nein, habe ich eigentlich nie so.
Du hast Depressionen gehabt.
Ja.
Du bist vergewaltigt worden.
Ja.
Du hast dich umbringen wollen?
Ja.
Du hast wahrscheinlich eine, wir haben ja viele Jahre übersprungen, aber da war es wahrscheinlich auch nicht alles
Nein.
wunderbar.
Nein.
Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückblickst, aus der Situation, in der du dich jetzt befindest, was empfindest du dann?
Glück, Zufriedenheit, Dankbarkeit, eine ganz tiefe Liebe. Und ja, eine ganz tiefe Dankbarkeit, dass ich das hier erleben darf, dass ich heute hier sitzen darf bei dir.
Ja, finde ich auch cool.
Und einfach das Interview machen darf mit dir. Mega cool. Und mir ist also in der Zeit in Altensteig habe ich ja so gesagt, ich möchte so gerne drüber sprechen. Irgendwann möchte ich mal drüber sprechen, weil ich denke, dieses Thema ist immens wichtig.
Sexueller Missbrauch.
Genau.
An Jugendlichen.
Genau. Das ist ja nicht nur der sexuelle Missbrauch, da steckt ja auch Mobbing dahinter, da steckt Ausgrenzung dahinter, da steckt Hass dahinter, da steckt ganz brutale Gewalt dahinter und all diese, das sind alles Themen.
Anerkennung.
Ja.
Berührt werden durch die Eltern.
Ja.
Das ist nicht nur der Papa, sondern es ist ja auch die Mama.
Genau.
Ernst genommen werden.
Ja, genau.
Heimat.
Ja, Heimat, zu Hause. Ja. Was ist zu Hause? Ja, heute weiß ich, was zu Hause ist. Heute habe ich eine 5-jährige Tochter da zu Hause rumlaufen. Mega stolz, ein mega stolzer Papa, ein mega stolzer Ehemann, ein mega glücklicher Ehemann, ein richtig stolzer Vater, einer ganz tollen Tochter, die wirklich Selbstvertrauen hat, die Energiebündel ist. Die
all das, was du nicht hast.
Genau.
Gibst du jetzt deiner Tochter?
Genau. Oder gebe all die Liebe, es ist ein super, 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 super tolles Leben und dafür kann ich Jesus nur dankbar sein, weil das habe nicht ich gemacht und das hat kein Mensch gemacht, sondern das war die Idee von Jesus und von Gott und ich sage, Gott ist mein Vater und der hört mir zu und da kann ich auch immer hin, wenn ich das ist ja nicht immer easy alles und immer voller Freude.
Das wäre meine Frage gerade gewesen. Ja. Kennst du heute noch auch dunkle Phasen?
Ja, natürlich, klar, natürlich. Wenn die Tochter wieder Wildwest zu Hause spielt und alles drunter und drüber geht. Aber dann kommt die Dankbarkeit wieder und ich sage, hey, dann erinnere ich mich zurück. Hey, wo komme ich her und was darf ich hier erleben und was ist jetzt gewichtiger, dass die Tochter mal ein bisschen hohl dreht oder ja, ist doch egal, lass sie doch mal und dann ist alles wieder gut und dann nehmen wir uns wieder einen Arm und dann ist alles wieder gut.
Erkennst du manchmal Züge deines Vaters an und in dir?
Davor habe ich Angst. Aber ich weiß, Jesus ist stärker wie meine Angst und Jesus wird schon das Richtige machen. Nein, erkenne ich überhaupt nicht. Ich bin das krasse Gegenteil von meinem Vater.
Das ist eine ganz tolle Geschichte, Jörg. Durch tiefes Leid, Brutalität, vielen Dank fürs Berichten.
Gerne.
Ich hoffe, dass sich viele bei dir melden.
Ja, ich bin offen.
Ich habe noch ein paar Schlussfragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und das die leichteste ist eigentlich, gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen, nicht nur einmal gelesen hast, sondern zweimal oder dreimal sogar?
Ja, es gibt ein Buch, Endlich am Meer.
Ach, ich glaube, das hatten wir schon mal.
Da ist so die Geschichte von einem Mann, der sich so eine Auszeit nimmt und ein Ranger und mit dem ans Meer geht. Und das ist so eine Geschichte, die hat mich unheimlich berührt, weil ich gerne so diesen Ranger auch gehabt hätte in meinem Leben.
Endlich am Meer, zack, da ist schon, also endlich wieder am Meer.
Genau.
Von Udo Schröter.
Ja.
Ist das hier?
Jeden Tag, ja, genau. Das ist es. Endlich. Ein super Buch, also auch super geschrieben und eine super Geschichte. Da habe ich mich so richtig wiedergefunden. Also
wann hast du das gelesen?
Das ist gar nicht so lange her. Das ist jetzt vielleicht 3 Jahre her oder was, dass ich das mal oder 2.
Endlich wieder am Meer, Udo Schröter.
Genau.
Die zweite Frage. Jörg, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Das ist ganz einfach. Ich mache ja noch ein bisschen Gesundheitsberatung und ich habe selber ja viel erlebt, auch in dem Gebiet. Und wozu kann ich heute leichter Nein sagen?
Schokolade.
Schokolade auch,
Bier.
Ja. Bier, Flensburger Bier geht immer, ohne hier Schleichwerbung zu machen. Aber Schokolade und all was so damit zusammenhängt, Cola, also Liter Cola, 42 Stück Würfelzucker, das muss ich nicht unbedingt haben.
Ja, das ist richtig. Dritte Frage oder vorletzte, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir, ja passt ja auch, ist eine ähnliche Frage, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben nachhaltig verändert?
Also erstmal das tägliche Beten, das tägliche Gespräch mit Gott, die Suche einfach, den Weg zu finden, den er mit mir gehen möchte. Einfach, wie er mich durchs Leben führt. Und das hat mich ja immer begleitet. Also auch natürlich auch die letzten 5 Jahre, weil vor 5 Jahren wurde meine Tochter geboren. Und das war nochmal so ein richtig einschneidendes Erlebnis, dass ich das erleben darf.
Wann warst du in der Klinik? Vor wie vielen Jahren?
Oh, das ist 2010 gewesen.
Also sind es 10 Jahre, knapp 9. Mhm.
9 Jahre, ja.
Und dann nach 4 Jahren kommt Töchterchen zur Welt.
Genau.
Hammer.
Ja. Ich habe die Zeit der Heilung einfach gebraucht und dann hat Gott gesagt, okay, jetzt ist er soweit, jetzt kann ich dem noch ein Kind als Sahnehäubchen noch ein Kind schenken. Und
Letzte Frage.
Ja.
Plakatfrage.
Ja.
Was kommt drauf?
Jesus liebt dich.
Okay. Das kommt drauf. Jesus liebt dich.
So wie du bist.
info@lifehouseworld. Schreibt nur drauf, ich möchte Kontakt. Gib ihm meine E-Mail-Adresse. Ihr sprecht direkt mit Jörg. Er hat die Ahnung davon. Er hat die Vergangenheit. Und er kann darüber berichten. Viel mehr als jetzt in dieser halben Dreiviertelstunde. Nächste Woche gibt es einen neuen Film, neuen Beitrag, neue Geschichte. Und bis dahin. Werdet super fromm, macht's gut, tschüss.